Wir junge Menschen, wir wissen ja, dass da ein Problem ist. Wir sind ja nicht blöd.
Medienbildung kann nicht theoretisch erfolgen, sondern muss im Alltag, auch in der Schule, gelebt und vorgelebt werden.
Weiter so wie bisher ist, glaube ich, keine gute Lösung. Dann lieber jetzt mit Vorsorgeprinzip handeln, verbieten und wenn wirklich mal Social-Media-Produkte entstehen, die nicht mehr suchtfördernd sind, dann gerne wieder öffnen.
Wenn Handy an, dann auch Hirn an, ist die zentrale Botschaft.
Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
Handy aus, Hirn an? So fragen wir provokativ. Unter dem Stichwort digitale Volljährigkeit wollen wir diskutieren über ein mögliches Handyverbot an Schulen und über eine Altersgrenze für die Nutzung von Social-Media-Plattformen. Tatsächlich werden diese Fragen momentan kontrovers diskutiert. Die Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen wird geringer, psychische Probleme nehmen zu. Es gibt Jugendliche, die haben 100 Follower und keinen Freund. Wir müssen unsere Jugend besser schützen vor den schädlichen Einflüssen digitaler Medien, sagen die einen. Aber wie sollen Kinder und Jugendliche denn einen verantwortlichen Umgang mit digitalen Geräten und Plattformen lernen, wenn wir ihnen den Umgang damit verbieten? So fragen die anderen. Ist digitale Bildung nicht wichtiger denn je? Ich bin Peter Steinle und arbeite als Studienleiter für theologische Ethik mit Schwerpunkt Digitalität an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Ich wollte nicht nur über Betroffene reden, sondern auch mit Betroffenen, aber auch mit Verantwortlichen und einer wissenschaftlichen Expertin. Deshalb habe ich diese Gäste eingeladen. Den stellvertretenden Vorsitzenden des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg, Lorenz Springmann. Den Lehrer und stellvertretenden Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, im Bezirk Nordwürttemberg, David Warneck. Den Leiter des Referats Medienpädagogik und digitale Bildung im Kultusministerium von Baden-Württemberg, Hans-Christoph Schaub. Und die Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Isabel Brandhorst von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsklinik Tübingen. Mit diesen vier Gästen diskutieren wir die Frage: Handy aus, Hirn an?
Und dann kommen wir jetzt zum Thema, das sich an zwei ganz aktuellen Leitfragen orientiert, nämlich: Brauchen wir ein Handyverbot in Schulen? Und wenn ja, für welche Klassenstufen? Und brauchen wir eine Altersgrenze für Social-Media-Plattformen? Und wenn ja, ab welchem Alter sollte der Zugang erlaubt sein? Wenn solche Einschränkungen oder Verbote im Raum stehen, dann ist der Zusatz natürlich wichtig, dass die BefürworterInnen natürlich keine Spaßbremsen sein wollen, sondern dass sie Kinder und Jugendliche schützen möchten vor den Gefahren und Risiken, die insbesondere von einer übermäßigen Nutzung digitaler Geräte und Plattformen zweifellos ausgehen. Aber wie viel Freiheit ist wichtig? Wie viel Schutz und Fürsorge sind nötig? Das fragen Sie, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sich wahrscheinlich jeden Tag. Und dazu hören wir jetzt die vier Statements unserer Referierenden. Als erstes bitte ich Lorenz Springmann um seinen Impuls.
Ja, servus. Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo und einen wunderschönen Abend. Es freut mich, heute hier sein zu dürfen. Vielen lieben Dank, Herr Steinle, für die Möglichkeit, hier auch die junge Stimme sprechen zu lassen. Ich habe mich gleich im Intro schon so ein bisschen ertappt gefühlt. Ich bin also die Person, die schützenswert ist und die heute auch so ein bisschen sagen kann, möchte ich das überhaupt? Möchte ich ihn geschützt werden? Und vor allem, wenn, wie? Ich habe dafür so einen kleinen Impuls vorbereitet. Wir machen das ganz sportlich und frisch. Ich möchte mich heute einmal so ein bisschen nochmal vorstellen, um auch das bisschen in den Kontext zu rücken, wer ich bin, weil ich bin natürlich nicht die Schülerschaft. Dann würde ich kurz auf den Punkt eingehen, so ein bisschen, was bedeutet für junge Menschen eigentlich digitale Kompetenz? Ich glaube, es wird immer sehr viel dieses Schlagwort in den Raum geworfen, aber wie empfinden wir das, wenn wir über Politik sprechen? Und dann komme ich natürlich noch auf diese zwei Leitfragen. Und schmückt das Ganze so ein bisschen aus. Nochmal ganz kurz zu mir, Lorenz Springmann. Ich bin jetzt Im zweiten Jahr stellvertretender Landesschülersprecher in Baden-Württemberg, habe jetzt aber im Sommer meine Schule schon beendet und übergebe das Amt dann dementsprechend zum nächsten Moment im April. Das heißt, ich bin quasi schon aus der Schule raus und mache jetzt nur noch die Bildungspolitik fertig, nehme aber ganz viel Gespräche in den Schulen, in den Klassen wahr und habe daraus auch sehr viele Impulse mitgebracht, die auch Sie, liebe Zuhörerinnen, vielleicht ein bisschen verwundern werden. Ne? Die sind gar nicht so störrisch und so, ich möchte mein Handy unbedingt behalten, wie man das sonst denkt. Zunächst, was bedeutet für junge Menschen eigentlich digitale Kompetenz? Das ist für mich immer eine ganz wichtige Frage. Ab und zu, wenn ich in Gesprächen bin mit Leuten, dann ist es doch, ja, ihr jungen Leute, ihr kennt doch hier dieses TikTok und ihr macht das doch alles schon und dann ist doch gut. Und das ist es eben nicht mehr. Das, genau da liegt so ein bisschen die Krux, weil hinter TikTok installieren, öffnen und scrollen liegt wenig Kompetenz, aber sehr viel tun. Und ich glaube, auch wir junge Menschen haben erkannt, dass digitale Kompetenz vor allen Dingen diese Prozesse sind, die dahinter funktionieren. Besonders in einem Zeitalter, wo KI total wichtig wird und wo wir immer mehr mit KI arbeiten, aber auch immer mehr Gefahr laufen, die negativen Konsequenzen von KI in unserer persönlichen Meinungsbildung zu spüren. Das passiert in den Medien, das passiert im Alltag, das passiert in unserem Privatleben und berührt uns deswegen sehr besonders. Wir sind jung, wir wollen was tun und deswegen ist ja die Meinungsbildung, die wir wahrnehmen, so ultra wichtig. Und diese Meinungsbildung wird durch diese Digitalisierung oder durch die fehlende digitale Kompetenz zum Teil natürlich dann erschwert. Andere Punkte sind natürlich auch Datenschutz und Privatsphäre. Wem gebe ich hier meine Daten? Wie finde ich das überhaupt raus? Wenn ich mir TikTok installiere, wer hat dann eigentlich meine Passwörter oder wer nicht? Also Dinge sind Fragen, die wir uns auch stellen und Fragen, auf die wir Antworten benötigen. Natürlich auch das Zwischenmenschliche, das hört online nicht auf. Eine digitale Kompetenz besteht nicht nur daraus, wie benutze ich Online-Produkte, wie benutze ich ein Handy, Instagram, Social Media, sondern wie verhalte ich mich. Instinktiv, hoffe ich zumindest, verhält man sich nett, aber auch da gibt es Verhaltensweisen, die uns beigebracht werden können und auch beigebracht werden sollten. Schule hat einen Bildungsauftrag, auch für das soziale Miteinander. Dem muss es auch im digitalen Raum gerecht werden können. Und dann so ein bisschen dieses ganz große Thema, was ich gerade schon so ein bisschen genannt habe, Medienkompetenz spiegelt sich natürlich jetzt auch im KI-Zeitalter, würde ich es schon fast nennen, ganz doll wieder im Erkennen und im Bewerten von Informationen. Sei es die Quellen, woher kommt diese Information, aber jetzt auch jüngst Epstein-Falls ist ein ganz großes Thema und ich höre es immer wieder, wenn ich in Gesprächen bin, man kommt auf Social Media auch gar nicht mehr drum herum. Ich habe vorhin in der Bahn, als ich nach Hause gefahren bin, kurz mal den Test gemacht. Es hat ganze 4 Scrolls gebraucht, 4 verschiedene Reels, bis ich zwischen 2 Epstein-Inhalten sozusagen hin und her gescrollt habe. Und wie erkenne ich eigentlich, ob das jetzt ein wirkliches inhaltliches Ding ist aus diesem, aus diesen Files oder wie nicht? Wie weiß ich, ob das ein KI-Fake sein könnte oder nicht? Wichtig ist, wir jungen Menschen sind lernbereit. Wir haben Bock, uns im digitalen Zeitalter zurechtzufinden. Und wenn wir ehrlich sind, und ich glaube, das müssen wir zugestehen, diese Hilfe und diese Unterstützung brauchen wir, damit wir mündig werden und vor allen Dingen, damit wir uns als digitale Personen auch zurechtfinden. Dazu, und das hatte Herr Steine gerade schon angesprochen, wird häufig in den Raum geworfen, na gut, wie kommen wir denn damit zurecht? Eine häufige politische Debatte, die hat primär damit angefangen, dass auch bei uns in Baden-Württemberg das Handyverbot ein ganz großes Thema war, ist dann so ein bisschen in Richtung, ja, eigentlich muss man es verbieten, weil so richtig Herr werden wir der Lage eigentlich nicht. Und das stößt bei mir als jungen Menschen und auch bei vielen anderen ein bisschen auf taube Ohren. Das hat 2 Gründe. A, am Ende des Tages, selbst wenn wir Handyverbote durchsetzen, werden die zu sehr großer Wahrscheinlichkeit nur in der Schule funktionieren. Ganz klar, die Vernetzung von jungen Menschen passiert digital. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, auch wenn es ein paar von Ihnen bestimmt noch gemacht haben, dass viele junge Menschen jetzt noch klingeln gehen und sagen, hey, kommt der Pascal raus zum Fußball? Wir schreiben WhatsApp. Und ich glaube, das ist auch gut so. Dafür sind solche Tools ja da. Am Ende des Tages werden wir diesen Umgang damit lernen müssen. Und die Frage ist so ein bisschen, wann tun wir das? wir und viele andere Schülerinnen, aber auch wir vom Landesschülerbeirat sind so ein bisschen der Meinung, so zeitig wie möglich. Junge Menschen haben immer zeitiger ein digitales Endgerät und benutzen digitale Produkte und müssen sich damit zurechtfinden. Wenn Schule uns nicht beibringt, wie wir uns verhalten, welche riesigen Gefahren es gibt in der Handynutzung und was auch Probleme sein können, Mediensucht, Computerspielsucht, es sind Sachen, die immer häufiger werden, dann laufen wir Gefahr, dass solche Dinge eben passieren. Wir müssen an die Hand genommen werden und Schule hat diesen Bildungsauftrag, uns mündig genug zu machen. Eine ganz spannende Anekdote, die ich in diesem Teil immer so ein bisschen erzähle, ist, ich war, als dieses Handy-Thema-Verbot hochgekommen ist, in der Klasse. Und ich dachte mir, okay, das war, glaube ich, an einem Montag kam das so ein bisschen hoch. Ich war dann an einem Freitag in der Klasse, in der SMV. Wir haben dann darüber gesprochen. Und die SMV wurde von der Schulleitung gefragt, ja, und wie wollt ihr das eigentlich haben? Und da dachte ich zuerst, krass. Die Schulleitung hat nachgefragt, wie das die Schüler überhaupt haben wollten. Und zu aller Überraschung, ich habe mich danach auch noch mit den SMV-Lehrkräften unterhalten, die konnten es auch nicht glauben, haben die SchülerInnen gesagt, hey, bis zur 8. Klasse packen wir freiwillig die Handys in einen Spind. Wir benutzen die nicht. Aber dafür möchten wir ein attraktives Angebot in der großen Pause haben, weil wir möchten dann auch spielen, wir möchten mit Freunden was machen und wir können nicht einfach nur auf einem Pausenhof leer rumstehen. Das ist dann auch doof. Und das fand ich total gut, weil junge Menschen, glaube ich, selber ganz gut einschätzen können, was sie brauchen, wann sie es brauchen und wenn was nicht gut ist. Dann möchte ich natürlich nicht allen Menschen, die ein Pauschalverbot fordern, was Böses unterstellen. Ich glaube aber, es ist eine etwas faule Lösung für dieses große Problem und vor allen Dingen drückt sie bei mir immer so ein bisschen auf das ungute Gefühl, man hat den jungen Menschen einfach nicht zugehört, weil ganz entgegen von vielen Meinungen haben wir jungen Menschen ein Gutes gespürt davon, was uns gut tut, was wir wollen und was wir brauchen. Auch zum Thema Social Media Verbot, was jetzt immer wieder hochgekommen ist. Ich glaube, zuerst war es Australien, jetzt aber auch im französischen Parlament nochmal durchgekommen. Und da gilt für mich oder für uns vor allem auch Ähnliches. Es ist aber ein etwas anders geartetes Thema. Häufig höre ich, Social Media tut mir nicht gut. Das höre ich von ganz vielen Leuten. Und ich glaube, den Gedanken geht jeder junge Mensch, der Social Media konsumiert oder sehr viel konsumiert hat, auch mit. Man entwickelt schon ein gutes Gefühl dafür, wann es zu viel ist, wann Doomscrolling zu einem Problem wird. Und ich glaube, das ist uns irgendwie auch klar. Aber auch da liegt die Krux wieder so ein bisschen im Detail, weil an und für sich sind ja soziale Medien was total Cooles. Ich kann sehen, ob mein bester Freund im Fußballspielen gewonnen hat. Ich weiß, dass die Sabine auf einem coolen Konzert war und kann vielleicht mit einem coolen Beitrag fast mit dabei sein und mich für sie freuen oder für den Freund beim Fußballspiel freuen. Das Problem an solchen Netzwerken sind die Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, NutzerInnen so lange wie möglich in diesen Zyklen zu halten. Das heißt, sie sind nicht dafür da, dass wir eine möglichst gute Zeit auf diesen Plattformen haben, sondern dass wir möglichst lange darauf sind. Und das sorgt für Suchterkrankungen. Das sorgt vor allem für junge Menschen dafür, dass sie es dann auch teilweise sind. Und ich glaube, da braucht es europäische Lösungen, die dafür sorgen, dass Netzwerk- oder PlattformbetreiberInnen einfach in die Verantwortung genommen werden. Aber auch da ein Pauschalverbot, zum Beispiel jetzt in Frankreich, bis 14 Jahre, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil wir benutzen es ja doch. Und wenn wir es doch benutzen und wenn es dann doch passiert, müssen wir auch irgendwie darauf vorbereitet werden. Wir müssen wissen, welche Plattformen dahinter stehen und warum es so gefährlich ist. Wir müssen wissen, wie ich an mir selber erkenne, hey, okay, scheiße, ich lag jetzt 2 Stunden im Bett, hab gescrollt, gescrollt, gescrollt und das tat mir einfach nicht gut. Wir müssen wissen, mit wem wir darüber reden können. Wir brauchen die Anlaufstellen in den Schulen für mentale Gesundheit und vor allem brauchen wir eins, wir müssen ernst genommen werden bei diesem Thema. Das ist vielleicht auch nochmal ein starkes persönliches Schlussstatement. Ich fühle mich immer so, als will man sich gar nicht mit diesem Thema tiefsinnig beschäftigen, wenn man ein pauschales Verbot fordert. Und das ist, glaube ich, wirklich das falsche Signal für eine junge Generation, die so viel macht, aber eben auch diese Unterstützung braucht. Deswegen ist mein Schlussappell, vielen Dank, dass Sie heute Abend da sind und genau das tun, was richtig ist in so einem Moment. Und das ist das Zuhören und gemeinsame Lösungen finden. Jetzt wünsche ich Ihnen noch eine wunderbare Veranstaltung und viel Spaß mit den anderen Impulsen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Herr Springmann. Vielleicht nur zur Präzisierung. Ich weiß nicht, wo ich Sie da richtig verstanden habe. Beim Stichwort pauschales Handyverbot ging es jetzt in der Fragestellung dieser Veranstaltung heute Abend. tatsächlich um die Frage Handyverbot in der Schule oder vielleicht sogar präziser im Unterricht. Weitergehende Verbote wüsste ich gar nicht, wie die zu exekutieren wären und sind aus meiner Sicht jetzt auch nicht Gegenstand unserer Diskussion, sondern tatsächlich gezielt die Nutzung im Unterricht.
Okay, nee, genau. Ich habe auch explizit darauf bezogen, glaube ich, die Nutzung nicht im Unterricht, sondern im Kontext Schule. Genau,
Ja.
das war mein Hauptpunkt.
Ja, vielleicht, also da gibt es ja auch noch Experten unter uns, die das noch präziser nachher sagen werden, ob das ein Unterschied ist, die Handynutzung in der Schule oder die Handynutzung im Unterricht. Vielen Dank. Ich gebe gleich weiter an Herrn Warneck, der aus der Perspektive des Lehrers, aber auch aus pädagogischer Sicht GEW die Position einbringen wird. Wie wäre es, wenn die Handynutzung im Unterricht ganz selbstverständlich wäre? Herr Warneck, bitte.
Ich habe mir den Livestream zur Beratung der schulgesetzlichen Änderungen, bei der es auch um die Einschränkung von Smartphones an der Schule ging, am 13.11.2025 auf der Seite des Landtags im Stream angesehen. Und während der Debatte um Handyverbote an Schulen blickten die Abgeordneten fraktionsübergreifend regelmäßig auf ihr Smartphone, statt der Debatte zu folgen. In meinem Impuls möchte ich daher zum Umgang mit Smartphones und Social Media möchte ich vor diesem Hintergrund zunächst gerne 5 Thesen formulieren. Erstens, die Debatte ist aus meiner Sicht einseitig und Erwachsene bleiben erstaunlich unsichtbar. Dabei sind es vor allem Erwachsene, die häufig nicht in der Lage sind, Fakten von Fake News zu unterscheiden. Die Probleme bei der Einordnung von KI-generierten Inhalten haben, die in sozialen Netzwerken oft unter Pseudonym Hasskommentare verfassen, weil sie nie gelernt haben, mit Smartphones und sozialen Medien umzugehen. Medienkompetenz ist also kein Jugendproblem, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. Zweitens, Smartphones und soziale Medien sind Teil der Lebenswirklichkeit von SchülerInnen. Kommunikation, Zugehörigkeit, Information und Selbstausdruck, all das läuft heute digital. Die Frage ist also nicht ob, sondern wie diese Räume gestaltet und begleitet werden. Für viele Jugendliche, vor allem von marginalisierten Gruppen, sind digitale Räume Orte der Selbstvergewisserung, Orte von Unterstützung und Sichtbarkeit. Zudem informiert sich ein Großteil der Jugendlichen in sozialen Medien über Politik in einer Zeit, in der in Baden-Württemberg 16-Jährige zum ersten Mal bei Landtagswahlen wählen dürfen. Drittens, die Studienlage ist komplex. Politische Forderungen nach Altersgrenzen oder Verboten stützen sich nicht auf eindeutige Beweise. Die Forschung zeigt vor allem Korrelation, keine klaren Kausalitäten. Psychische Belastungen entstehen nämlich in komplexen Wechselwirkungen, die soziale Lage, Schule, Familie, Zukunftsängste. Viertens, die politischen Forderungen nach einem Social-Media-Verbot suggeriert, wir handeln. Tatsächlich scheint die Politik bei den eigentlichen Ursachen nicht handlungsfähig zu sein. Plattformen verdienen an Aufmerksamkeit und Emotionalisierung. Algorithmen sind intransparent und die Geschäftsmodelle unreguliert. Wer Jugendliche und auch Erwachsene schützen will, muss also die Plattformen stärker in die Verantwortung nehmen. Fünftens, wir brauchen Medienbildung statt Medienverbote. Im Bürgerforum der Pressestiftung Baden-Württemberg sowie der Baden-Württemberg-Stiftung haben sich zufällig ausgeloste BürgerInnen mit grundlegenden Fragen gesellschaftlicher Kommunikation befasst. Gemeinsam haben sie Empfehlungen ausgearbeitet. Dazu gehört unter anderem, dass Medienbildung früh, kontinuierlich und verbindlich stattfinden muss. Deshalb wird vorgeschlagen, dass in den Klassen 5 bis 7 eine Übergangsnutzung möglich sein soll, um den bewussten Umgang mit dem Smartphone zu erlernen. Ab der 8. Klasse soll der bewusste Umgang weiterhin gefördert werden und zusätzlich das Gerät als Lehrmittel begriffen werden. Ziel ist Souveränität. Das bedeutet, als mündige BürgerInnen in einer digital geprägten Welt verantwortungsvollen und selbstbestimmten Umgang mit Technik und Medien zu lernen. Zu diesen Thesen. Was also wäre, wenn im Schulalltag Smartphones sichtbar, aber nicht ständig präsent sind? Zu Beginn des Tages wissen alle, wann das Smartphone gebraucht wird und wann nicht. Die Regeln sind gemeinsam vereinbart, altersangemessen und sie gelten verlässlich. Lehrkräfte sprechen offen über Ablenkung, Algorithmen und Achtsamkeit. Smartphones geben Anlass, über Medien, Macht, Werbung, Emotionen und Verantwortung zu sprechen, wenn sie nicht pauschal aus dem Klassenzimmer verbannt sind. Pausen sind überwiegend begegnungsorientiert, aber Smartphones in bestimmten Bereichen erlaubt, ohne dominant zu sein. Gespräche, Bewegung und Rückzug haben ihren Platz. Bei Konflikten wird nicht sanktioniert, sondern reflektiert. SchülerInnen erleben, dass ihnen zugetraut wird, mit ihrem Gerät verantwortlich umzugehen und dass dieses Zutrauen auch eingefordert wird. Am Ende des Tages ist das Smartphone weder Feind noch Heilsversprechen, sondern eingebettet in Beziehungen, in Regeln und in eine pädagogische Haltung. Wenn es aber heißt, Smartphones sollen mit aller Kraft aus den Schulen zurückgedrängt werden, bedeutet das auch, dass die SchülerInnen zu Hause sich selbst überlassen werden. Dort, wo viele Eltern selbst überfordert sind mit technischen Entwicklungen, wo sich Jugendliche vielleicht nicht trauen, über sensible Inhalte zu sprechen, mit denen sie im Internet konfrontiert sind, aus Angst, dass ihnen das Smartphone weggenommen wird, obwohl sie nicht verantwortlich sind für das, was sie sehen und wo sie dann unter Umständen tatsächlich in Isolation geraten und Medienkonsum zur Sucht wird. Deshalb gilt, Medienbildung kann nicht theoretisch erfolgen, sondern muss im Alltag, auch in der Schule, gelebt und vorgelebt werden. Das erfordert Mut und Vertrauen, denn was wäre, wenn künftig PolitikerInnen im Landtag während einer Debatte nicht dauernd auf ihr Smartphone schauen, weil sie gelernt haben, dass es die Konzentration stört und zu Vereinsamung führen kann?
Ja, vielen Dank, Herr Warnig. Ich glaube, eines meiner Anliegen war, dass auf jeden Fall dass wir hier keinen Generationenkonflikt aufmachen. Und wenn ich Herrn Springmann gut im Auge habe, dann glaube ich, er würde sich über Sie als Lehrer, Herr Warnig, glaube ich, auch freuen. Vielen Dank. Jetzt bin ich ganz gespannt, was Herr Schaub aus der Perspektive des Kultusministeriums dazu sagt.
Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Abend. Vieles ist schon gesagt. Ich habe mich darauf beschränkt, mir 4 Bildchen herauszusuchen. Der Titel des heutigen Abends ist ja Handy aus, Hirn an. Insofern gibt es eine Folie zum Thema Handy, eine zu aus, eine zu Hirn und eine zu an. Ich beginne mit meiner Folie zum Thema Handy. Ich hoffe, Sie können das alle sehen. Ich glaube, es ist nicht viel dazu zu sagen. Herr Springmann hat es schon beschrieben, Herr Warnig hat es eben ausgeführt, dieses Mobiltelefon, was wir vor einer guten halben Lebensspanne noch gar nicht gekannt haben in der Form, ist heute nun mal halt omnipräsent und es ist auch multifunktional. Das wissen wir, das erleben wir. Und wenn wir uns anschauen, wie es genutzt wird, was dort genutzt wird, wie viel es genutzt wird, dann wird uns Frau Professor Brandhorst sicherlich nachher noch sagen, das ist schon auch hart an der riskanten und pathologischen Nutzung dran. Wir wissen das aus Untersuchungen, die DRK-Studie hat uns das gezeigt, gut ein Viertel der Kinder hat ein solches pathologisches Nutzungsverhalten. Das ist auch ein pädagogischer Auftrag, Herr Warnig hat es eben auf den Punkt gebracht, zu verhindern, dass diese pathologischen Nutzungsverhalten, diese dysfunktionale Nutzung in der Form stattfindet. Es ist aber auch eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sehen, dass neben dem Gerät selber, was eine unglaubliche Anziehungskraft hat, natürlich auch spezielle Mechanismen in dem Gerät verankert sind, die diese Anziehungskraft noch stärken. Es geht ums Spielen. Spielen ist nun mal halt immer schon etwas Tolles gewesen und digitale Spiele haben bestimmte Mechanismen, dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Und wir wissen alle gemeinsam, dass der seinerzeit, also in meiner Jugendzeit, vorhandene dreikanalige Fernseher mit dem linearen Programm ab nachmittags sich dann doch deutlich unterscheidet von den unglaublichen Streaming-Angeboten, von der unendlichen Vielfalt und Weite, der Nichtbegrenztheit auf die 10 Benjamin-Blümchen-Kassetten, sondern die Möglichkeit, sie alle zu haben, und zwar auf Zuruf aus der Alexa. Das ist einfach eine ganz andere Welt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich komme zum Thema Aus. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist denn Aus vielleicht die richtige Lösung? Wissenschaftliche Studien zeigen uns ziemlich genau, dass wenn man ein Handy anhat und es in der Tasche hat, dass wir dann in der Schule mit dem annähernd gleichen Ablenkungspotenzial hantieren, ob wir es nur auf dem Tisch liegen haben oder in der Tasche, ist erst einmal egal. Wir kennen das Phänomen des FOMO, Fear of Missing Out. Wir kennen die Geschichte mit dem Rapid Response. Wenn ich in 10 Minuten antworte, ist offensichtlich elektronisch bereits tot. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Und wir können auch, Herr Warnecke hat eben schon gesagt, es geht um Korrelation und nicht um Kausalitäten. Wir können schon herausfinden, dass wenn das Ding aus ist und auch nicht da ist vielleicht sogar, dass wir dann durchaus positive Effekte auf das Lernen haben. Ob das Effekte sind, die allein dadurch bedingt sind, dass das Ding aus ist und nicht da ist, oder ob das ein Seiteneffekt ist von etwas anderem, das möchten wir mal nach hinten hinstellen. Wir können festhalten, wenn ich in der Schule das Telefon, Mobiltelefon und alle anderen Geräte, Smartwatch, Tablet und so weiter, wollen es ja nicht kleinlich sein, verbiete, dann habe ich nach hinten raus positive Effekte durch die Wirksamkeit dieses Verbotes. Das sind beschreibend Effekte, auf dem Schulhof finden andere Dinge statt. Das sind beschreibend Effekte, im Unterricht habe ich weniger das Gefühl, dass etwas passiert. Vielleicht auch deswegen, weil alle meine Freunde, die auch das Ding aushaben, jetzt auch gerade nicht schreiben können. Das ist, wie gesagt, keine Kausalität, aber Korrelation. Gleichzeitig kann ich sagen, wenn die Dinger aus sind, dann habe ich aber nicht einen Effekt darauf, dass das Gerät weniger genutzt wird. Gesehen über den 24-Stunden-Tag habe ich dann einen Aufholbedarf nachmittags möglicherweise. Also ein alleiniges, morgens ist das Ding aus, macht noch lange nicht weniger Nutzung. Wir wissen auch das ist nicht kausal unbedingt, aber wir wissen, dass nur weil in einer Schule etwas passiert, werden wir nicht andere Probleme auch lösen. Das kann sein, dass wir im Seiteneffekt, wenn in einer Schule, in einem Stadtteil sich eine spezielle Kultur entwickelt, dass wir dann auch Effekte auf die Freizeitgestaltung haben, Effekte auf das Familienleben, Effekte auf das Vereinsleben haben. Das ist denkbar. Aber es ist nicht kausal, nicht zwingend. Wir können nicht sagen, vorne abgeschaltet, hinten raus, besserer Schachverein. Funktioniert nicht. Das ist ein Missverständnis. Also, soviel zum Thema aus. Jetzt komme ich zum Thema Hirn. Die Sache ist ja ein bisschen schwieriger. Herr Springmann hat es vorhin auch schon mal beschrieben und Herr Warnig eben auch angerissen. Das, was da passiert in diesem Telefon, das ist für uns alle, selbst wenn wir uns jetzt mal als Experten ganz kurz bezeichnen möchten, doch hinlänglich undurchsichtig häufig. Die Mechanismen, die dahinter stecken, sind uns gar nicht so ganz klar. Die Budgets derer, die diese Mechanismen entwickeln und diese Applikationen bereitstellen, die sind so unendlich viel gigantischer als alle Mechanismen, die wir gegenfinanzieren könnten, um irgendwie damit umzugehen. Wenn wir schauen, was in anderen Ländern, Herr Springmann hat vorhin den australischen Fall angesprochen, mit solchen Medienverboten passiert, und dann ist ja schon die erste Frage zu stellen, was ist eigentlich Social Media? Ist YouTube Social Media oder ist YouTube eigentlich eine Lernplattform? Da kann man schauen, der Jane Hart Report würde sagen, es ist die Lernplattform ever. Nun gut, kann man sich drüber streiten. Also, was ist eigentlich Social Media? Wo müssten Verbotsgrenzen laufen? Wer kann solche Verbote aussprechen? Wer kann solche Verbote umsetzen? Und welche Auswirkungen hat das letztendlich über die eigentliche Fragestellung hinaus? Und es ist auch kein gesellschaftlicher Konsens. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir kommen jetzt im Kultusministerium, wir haben ein politisches Mandat auszuführen. Wir sind das Exekutivorgan. Es ist keinesfalls so, dass wir gesamtgesellschaftlichen Konsens haben, wie man mit dem Thema Digitalisierung umgehen soll, welche Altersgruppe mit welchem Produkt in Berührung kommen soll, welche Möglichkeiten wem eröffnet werden sollen. Ich nenne nur so ein Stichwort, die Konkurrenz aus Asien. Immer wieder hören wir, wenn wir jetzt nicht etwas tun, dann werden wir abgehängt. Und zwar endgültig. Und wir sind schon so weit abgehängt. Also in der Kombination die Fragestellung zu erörtern und zu sagen, kann ich eigentlich überhaupt verstehen, was da passiert? Und kann ich das so durchdringen, dass ich zu einer guten, abgewogenen Entscheidungsfindung kommen kann? Das ist eine echte Challenge. Kann jemand hier in dieser Runde, ich stelle das bewusst jetzt mal als Frage, mir erklären, womit WhatsApp eigentlich wirklich Geld verdient? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Haben wir eine klare Definition, eine klare Idee davon, wo fängt Social Media an? Wo fangen diese Mechanismen an, die möglicherweise mehr Schaden als Nutzen? Und wie gehen wir mit der Fragestellung um, dass wir uns allesamt mit den Kompetenzen, die wir heute in der Schule erwerben, am Ende global messen lassen müssen? Und dann komme ich zum Thema an. Auch da bin ich mal bei meinen Vorrednern erstmal ganz dicht. Medienbildung, Impulskontrollverhalten, Nutzungsregeln, festgelegte Nutzungszeiten und die dann wiederum zu reflektieren, das ist alles extrem wichtig und das ist Aufgabe von Schule. Und das geht wahrscheinlich nur, wenn ich auch zulasse, dass Geräte genutzt werden, wenn ich nicht auf die Idee komme, eine analoge Insel bauen zu wollen. Wenn wir uns anschauen, was wir tatsächlich gemacht haben, wir haben mit der Leitperspektive Medienbildung jetzt ein Update, um nochmal drauf zu gucken, was ist eigentlich wirklich in den letzten Jahren passiert. Wir haben das Fach Informatik und Medienbildung eingeführt und wir haben ja eine Schulrechtsänderung vorgenommen, wo wir gesagt haben, nee, also Schule, du musst jetzt eine Lösung haben. Wir können dir aber nicht sagen, wie die Lösung genau lautet. Das ist auch ehrlich und fair, denn vor Ort muss das ein Stück weit ausgedealt werden. Man muss vor Ort gucken, welchen Entwicklungsstand habe ich dort? Wo sind die eigentlichen Problemfelder? Welche Art von Nutzungsszenarien habe ich dort etabliert? Habe ich dort Menschen, Persönlichkeiten, die bestimmte Ideen besonders treiben? Wie kann ich das einbinden, um auch schulischen Frieden sicherzustellen? Ich kann Ihnen sagen, aus dem, was mich hier so jeden Tag beglückt an Bürgeraktivitäten, da haben wir schon echte Auseinandersetzungen in Schule, die auch Schulfrieden stören können, wenn eine Schule, ohne das abzuwägen, zu einer Regelung kommt, die am Ende im Alltag nicht geprägt ist von dem, wie Herr Springmann es beschrieben hat, alle haben doch eine ähnliche Idee, sondern wenn einer eine Idee durchsetzt, die nicht funktioniert. Und ich komme dann dementsprechend jetzt auch zu meinem Abschluss, nicht Handy an, Hirn aus, sondern wenn Handy an, dann auch Hirn an, ist die zentrale Botschaft aus meiner Sicht. Dafür herzlichen Dank und ich freue mich auf den folgenden Impuls.
Frau Dr. Brandhorst sitzt in den Startlöchern und hat jetzt das Wort.
Ja, der Titel war ja eigentlich Gefahren und Therapiemöglichkeiten bei Internetnutzungsstörungen. Gleichzeitig haben wir aber nur 15 Minuten Zeit. Deswegen habe ich mich mehr tatsächlich versucht, zur wissenschaftlichen Evidenz zu den beiden Leitfragen oder auf die beiden Leitfragen zu konzentrieren, mit denen wir nachher auch in die Diskussion einsteigen wollen. Habe dennoch den Aspekt Definition von Sucht und Therapiemöglichkeiten aber versucht reinzuquetschen. Ich hoffe, ich bleibe in der Zeit. Ja, zunächst mal möchte ich ein bisschen die Evidenz zusammentragen zum Thema Handynutzung oder Handyverbot in der Schule. Also warum diskutieren wir das denn grundsätzlich? Weil wir in der Gesellschaft, glaube ich, durchaus spüren, dass die digitale Mediennutzung der Kinder, Jugendlichen und der Erwachsenen in den letzten Jahren ungute Ausmaße angenommen hat und die Gesellschaft einfach merkt, dass sich etwas verändern muss. Und mit der Gesellschaft meine ich im Übrigen alle. Es sind da nicht nur die Erwachsenen, die über die Kinder und Jugendlichen sprechen, sondern auch, es verändert sich ja auch gerade etwas unter den Kindern und Jugendlichen, die da auch zunehmend kritische Haltung gegenüber digitalen Medien entwickeln, was ich ganz toll finde, weil am Endeffekt kann eine wirkliche Veränderung nur innerhalb der Gruppe der Kinder und Jugendlichen geschehen. Warum ist das Smartphone potenziell gefährlich? Da zeigt uns die Studienlage, dass ein früher Smartphone-Besitz mit einer schlechteren psychischen Gesundheit im Alter von 18 bis 21 Jahren verbunden ist. Sie sehen hier Die Ergebnisse einer retrospektiven weltweiten Studie mit über 100.000 Teilnehmenden, wenn Sie sich mal diese schwarze Linie anschauen, je geringer der Wert ist auf der Y-Achse, desto schlechter ist die psychische Gesundheit und das Alter auf der X-Achse, da sehen Sie das Alter, wann die Teilnehmenden ihr Smartphone bekommen haben. Das heißt, je früher sie das Smartphone bekommen haben, desto schlechter ist ihre psychische Gesundheit im jungen Erwachsenenalter. Was man aber auch sieht, ist, dass sich ab dem Alter von so 12, 13 Jahren ungefähr so ein Plateau erreicht. Das heißt, ab dem Alter sind die negativen Einflüsse nicht mehr so stark. Warum diskutieren wir über Smartphone an Schulen? Weil sie Chancen und Risiken mit sich bringen. Vielleicht mal zunächst die Risiken genannt. Wurde ja heute vorhin auch schon erwähnt, dass es ein möglicher negativer Einfluss auf das Lernverhalten geben kann, damit verbunden eine Reduktion von akademischen Leistungen, eine Ablenkung im Unterricht. Im Übrigen ist es gar nicht zwangsläufig das eigene Handy, das ablenkend wirkt, sondern 30% der Ablenkung findet durch die Geräte der Mitschüler statt. Und wir haben negative Auswirkungen auf soziale Interaktion. Da ist das Stichwort Fubbing, also dieses Ignorieren eines Gesprächspartners und die Störung von sozialen Interaktionen durch eine Message oder einen Anruf und das Problem mit Cybermobbing. Gleichzeitig sind aber die digitalen Geräte essentiell heutzutage, wenn es um Informationssuche geht. Es können die Möglichkeiten des digitalen Lernens genutzt werden, die auch nachweislich mit einer Steigerung der akademischen Leistungen verbunden sind. Und das wurde vorhin auch schon genannt, digitale Medien sind einfach heutzutage Lebensrealität und es gibt keinen Weg zurück. Das gibt es nie. Es gibt nur ein neues Neu. Es gibt nur ein Weg nach vorne, den wir gemeinsam gestalten können. Ja, Smartphone-Verbote sind international schon in Schulen, zumindest teilweise in den allermeisten Ländern tatsächlich umgesetzt. In Deutschland, wie bereits erwähnt, gibt es unterschiedliche Handhabungen je Bundesland und es gibt auch erste Übersichtsarbeiten, die uns einen Eindruck davon geben können, welche Wirkung denn Smartphone-Verbote in Schulen haben können. Da gibt es leicht positive Effekte auf akademische Leistungen, aber nur in bestimmten Gruppen. Also Schülerinnen und Schüler, die vorher schon gute Leistung gezeigt haben und die auch eine gute Aufmerksamkeitsfähigkeit zeigen, die profitieren von so einem Smartphone-Verbot nicht. Hingegen profitieren eher schwächere Schüler und Schüler mit einem geringeren sozioökonomischen Status. Das haben 4 von 7 Studien nachgewiesen. Zum Thema Cybermobbing, das ist ja auch so ein Wunsch, der dann häufig damit einhergeht, dass sich das reduziert. Da gab es sowohl Studien, die gezeigt haben, dass sich Cybermobbing bei einem Smartphone-Verbot in der Schule steigert, als auch Studien, die gezeigt haben, dass es sich reduziert. Also da ist noch ein großes Fragezeichen dran zu hängen. Dann werden ja häufig auch positive Effekte auf die psychische Gesundheit gewünscht. Und da haben nur 2 von 6 Studien einen solchen positiven Effekt nachweisen können. Mir ist keine Studie bekannt, die positive Effekte auf zum Beispiel Bewegung oder soziale Interaktion auf dem Pausenhof untersucht hat oder nachweisen konnte. Womit auch zu rechnen ist, das zeigen auch die Studien, dass Smartphone-Verbote mit Ängsten einhergehen, vor allem bei Schülerinnen und Schülern, die psychische Auffälligkeiten aufweisen und auch bei Ängsten unter Eltern. Und gleichzeitig gibt es auch Schulen, die mit qualitativen Studien begleitet wurden, wo sie ein Smartphone-Verbot durchgesetzt haben, die das nach einem Jahr auch wieder rückgängig gemacht haben, weil es zu permanenten Auseinandersetzungen zwischen Lehrern und Schülern und Diskussionen um Ausnahmeregelungen gekommen ist. Also es ist nicht nur die Frage, setzt man es um, sondern auch, wie setzt man es um und nimmt man da die Schülerinnen und Schüler auch mit und hat man wirklich alle Lehrkräfte im Boot? Also das Wie ist wirklich auch ganz entscheidend, wenn man sich fragt, also oder wenn man sich wünscht, dass sowas auch funktioniert. Und dann gleichzeitig würde ich in dem Zusammenhang auch die Frage stellen, wie sieht es mit dem Vorbildverhalten aus? Brauchen wir dann auch ein smartphonefreies Lehrerzimmer? Also komme ich zu meinem Fazit. Ja, Als klinische Psychologin und Psychotherapeutin bin ich für ein Verbot privater Smartphones, aber nicht so, dass die Lehrer das abknüpfen, sondern dass Smartphones in Handytaschen gepackt werden, die während dem Schulalltag dann auch nicht selbstständig geöffnet werden können, dass man in Notfällen über die Lehrkraft aber an das Handy rankommt und dass man diese Handytaschen wieder öffnen kann, sobald man die Schule verlässt. Sowas ist in Australien im Übrigen gang und gäbe und funktioniert. Dennoch brauchen wir natürlich digitales Lernen. Also ein Verbot von privaten Smartphones bedeutet ja nicht, dass wir nicht über die Lebensrealität, über die Social Media und Smartphone-Nutzung mit Jugendlichen sprechen können, dass wir nicht Medienkompetenz aufbauen können oder dass wir jetzt kein digitales Lernen mehr ermöglichen, sondern das brauchen wir natürlich beides. Das ist für mich keine Frage entweder oder, sondern sowohl als auch. Und zwar mit gut administrierten schulischen Geräten. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber da gibt es auch diverse Probleme, die mit nicht gut administrierten schuleigenen Geräten auftauchen können. Kommen wir zum zweiten Punkt: Mindestalter für Jugendliche auf Social Media Plattformen. Social Media hat Vor- und Nachteile. Ein ganz großer Vorteil ist die interaktive Informationsgewinnung. Und das ist ein Vorteil. Also wenn man sich ja auch fragt, was, wenn Social Media weg wäre, das ist ja jetzt auch nicht so, dass sich Jugendliche nicht mehr über Politik oder anderes informieren können. Es gibt ja auch noch extrem viele andere digitale Angebote, die man nutzen kann. Aber bei Social Media kann man das sehr interaktiv nutzen. Man kann es anonym nutzen. Man bekommt personalisierte Inhaltsvorschläge, die nicht immer schlecht sind, sondern teilweise auch gut. Digitale Freundschaften, digitale Unterstützung 24/7, Kreativität und Inspiration für Basteleien, Büchervorschläge, aber auch vielleicht eine Motivation, mehr Sport zu treiben oder sich gesünder zu ernähren. Spaß, Ablenkung, Zeitvertreib ist auch ein Recht von Kindern und Jugendlichen. Und es bietet Raum für Identitätsexploration und den kreativen Selbstausdruck. Gleichzeitig gibt es aber auch diverse Gefahren, nämlich Falschinformationen, Beeinflussung durch Influencer-Marketing, also sehr subtiles Marketing, und die steuernden Algorithmen. Also das, was Positives sein kann, ich bekomme was zugespielt, was mich interessiert, wonach ich nicht gesucht hätte, ist gleichzeitig eine große Gefahr. Und tatsächlich halte ich es für sehr problematisch zu hoffen, dass Kinder und Jugendliche auf sozialen Netzwerken eine gute politische Bildung erfahren. Da würde ich mir sehr, sehr hoffen, dass sie andere Quellen nutzen, weil auf Social Media verkauft sich das, was extrem ist, am besten. Und das ist oft der Populismus. Dann haben wir negative Effekte durch belastende Negativkommentare, Cybermobbing, Hasskommentare, die Nachrichtenflut, fehlende Ruhezeiten, Angst, etwas zu verpassen, ungewollte Konfrontation mit verstörenden Inhalten und Kontaktrisiken. Mehr als 80% der Cybergrooming-Fälle passieren in sozialen Netzwerken, nicht in digitalen Spielen wie Roblox, wie es in letzter Zeit sehr häufig in den Medien postuliert wird. Und ich bekomme auch Kontakt zu extremen Gruppen, was in Kombination mit dem steuernden Algorithmus sehr extrem werden kann. Dann haben wir inzwischen ausreichend meta-analytische und Befunde und Langzeitstudien, die zeigen, dass die psychische Gesundheit für eine vulnerable Gruppe von Jugendlichen gefährdet ist. Ja, nicht für alle. Social Media macht nicht alle Jugendliche depressiv. Aber eine gewisse Gruppe von Jugendlichen kann eine bereits bestehende Symptomatik von depressive Symptomatik in sozialen Netzwerken verstärken und eine Störung entwickeln, die sich sonst nicht entwickelt hätte. Hohe Nutzungszeiten durch die Aufmerksamkeitsökonomie wurde vorhin auch schon genannt und die manipulativen Designmechaniken. Und deswegen glaube ich auch, dass Medienkompetenz und ein Bewusstsein darüber, wie die Designmechaniken funktionieren, das ist nicht ausreichend wirksam. Ja, 70% der Jugendlichen sagen, dass sie sich vergessen und die Kontrolle verlieren, wenn sie soziale Netzwerke nutzen. Und die kennen trotzdem die Designmechaniken, aber man kann sich ihnen nicht entziehen. Und deswegen brauchen wir eigentlich auch die vorhin auch schon erwähnten analogen Inseln. Die durchschnittliche Nutzungszeit liegt bei Jugendlichen in Deutschland bei 2,5 Stunden bis 4 Stunden nur von sozialen Netzwerken. Und soziale Netzwerke werden von immer jüngeren Altersgruppen benutzt. Sie sehen hier 10% der 6- bis 7-Jährigen, 17% der 8- bis 9-Jährigen, 46% der 10- bis 11-Jährigen nutzen bereits TikTok, obwohl es eigentlich erst ab 13 Jahren erlaubt ist. Das sind die bereits erwähnten Suchtprävalenzen der DAK-Studie. Also 21% der Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren zeigen eine riskante Nutzung von sozialen Netzwerken, 4,7% eine Sucht. Das sind extrem hohe Zahlen. Fazit, ja, ich bin für ein Mindestalter für Jugendliche auf Social-Media-Plattformen und zwar keine Nutzung vor 14 Jahren. Das bedeutet nicht, dass sie jetzt nicht internetfähige Smartphones benutzen können, um zu schreiben, Jonas, kommst du raus zum Fußballspielen? Ja, dafür braucht man keine sozialen Netzwerke, dafür braucht man nicht mal ein internetfähiges Smartphone. Da reicht auch ein Smartphone, das nicht internetfähig ist. Und eine eingeschränkte Nutzung zwischen 14 und 16 Jahren und ab 16 Jahren dann eine komplett freie Nutzung und eingeschränkt wäre zum Beispiel begrenzte Möglichkeiten, Videos oder Bilder zu posten, keine Algorithmen, keine Werbung. Und sowas gibt es noch nicht. Das müsste von der Spiele oder von der Industrie erst entwickelt werden. Und ja, ich wäre auch froh, wenn wir kein Social Media Verbot brauchen würden. Und wenn Meta und Co. ein wirklich glaubhaft ernsthaftes Interesse suggerieren könnten, dass sie ihre Produkte so entwickeln, dass sie nicht der Aufmerksamkeitsökonomie entsprechen. Aber das sehe ich seit Jahren nicht. Und die Zeit rennt uns davon, weil bis die EU mit ihren ganzen Gerichtsprozessen durch ist, gehen 4, 5, 6 Jahre ins Land. Und was machen wir denn bis dahin? Weiter so wie bisher ist, glaube ich, keine gute Lösung. Dann lieber jetzt mit Vorsorgeprinzip handeln, verbieten. Und wenn wirklich mal Social-Media-Produkte entstehen, die nicht mehr suchtfördernd sind, dann gerne wieder öffnen. So. Eigenwerbung, kostenfrei, Elterntrainingsangebote und Breaking the Game als Angebot für Jugendliche mit einer Computerspielstörung. Weitere Infos auf unserer Homepage. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Brandhorst. Ich freue mich, dass zum einen, glaube ich, unterschiedliche Positionen deutlich geworden sind, aber auch keine Schwarz-Weiß-Positionen, sondern dass alles in einer sehr guten Differenziertheit vorgetragen worden ist. Die eröffnet uns jetzt, glaube ich, auch die Möglichkeit zum Gespräch. Wir haben einander alle, glaube ich, mit Interesse und Gewinn zugehört. Und ich möchte in die Runde fragen, ob Sie jetzt aufeinander gleich reagieren möchten auf das, was Sie von den Kolleginnen und Kollegen gehört haben. Ich sehe schon ein Signal vom Herrn Schaub und vom Herrn Warneck danach.
Wenn ich darf, ganz herzlichen Dank. Ein Gedanke, den ich vorhin jetzt nicht geäußert habe, aber der uns schon massiv beschäftigt, ist das, und das zeigen ja Ihre Untersuchungen von Frau Brandhorst auch, wir haben eine Situation, wo es Menschen gibt, die in hohem Maße von den Negativeffekten sozusagen erwischt werden. Und das sind dummerweise genau diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sowieso die schlechteren Startkonstellationen haben. Ich sage das mal etwas platt mit Blick in die 80er Jahre zurück. Wenn man früher sehr, sehr viel ferngesehen hat, weil niemand auf einen aufgepasst hat, hatte man schlechtere Schulchancen, also um das mal platt zu sagen. Und das setzt sich natürlich um den Faktor X potenziert jetzt fort. Wir können aus den uns vorliegenden Daten durchaus dieses Korrelat sehen. Jemand, der lange nachts noch Social Media oder Chats oder sonst etwas bedient, ist morgens müde, ja, was ein Wunder. Und ist auch schlechter in der Schule, ja, auch das, was ein Wunder. Und es trifft genau diejenigen, wenn man in jetzt soziale Milieus hineinschaut, wenn man in, unter jetzt das korreliert mit Wohnbedingungen oder dem Elterneinkommen, es trifft genau diejenigen, die es sowieso schwerer haben in der Schule, in hohem Maße. Meine Frage an Sie, haben Sie da möglicherweise nicht nur beschreibende Daten, sondern vielleicht auch eine Idee, wie wir dieser Heterogenität nochmal anders zu Leibe rücken können, wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich Schülerinnen und Schüler gibt, an denen das relativ spurlos vorbeigeht und andere, die es mit voller Härte erwischt, dann ist doch die pauschale Lösung keine gute Lösung, oder?
Ob das Smartphone-Verbot an Schulen, also das ist grundsätzlich, das wäre eine pauschale Lösung, aber nicht eine Lösung des von Ihnen beschriebenen Problems. Und tatsächlich glaube ich, dass wenn wir einen Wandel wollen in der Gesellschaft, wie wir mit digitalen Medien umgehen, dann müssen wir an ganz, ganz vielen Stellschrauben drehen. Und tatsächlich die Familie, die Sie jetzt gerade skizziert haben, da können wir natürlich versuchen, durch Elternangebote die elterliche Kompetenz zu stärken. Und das ist eine Chance, aber das kann auch wirkungslos bleiben, ne? Dann haben wir noch die Möglichkeit, je nachdem, wie alt das Kind oder der Jugendliche ist, den Jugendlichen selber zu stärken. Also wir brauchen Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich wissen, was kann da dann Schule konkret tun? Schule kann versuchen, die Erziehungspartnerschaft zu stärken und mit Eltern ins Gespräch zu gehen und Unterstützung zu vermitteln, die es ja im deutschen Staat auch gibt, die aber bei vielen gar nicht landen, die sie eigentlich bräuchten. Dann bräuchte es Schulsozialarbeiter oder die auch medienkompetent sind und mit dem Jugendlichen auch über den Medienkonsum, über den problematischen Medienkonsum sprechen. Und ein Smartphone-Verbot in der Schule kann aber vielleicht gerade für diese Jugendlichen auch eine Chance sein, diese Chancenungleichheit etwas auszugleichen, weil die von einem Verbot eher profitieren.
Wenn ich ganz kurz noch eine Nummer nachschieben darf. Wir haben ja auch auf der technischen Ebene das Problem, dass je weniger Geld ich in das Gerät investiere, desto schlechter sind die Möglichkeiten eines zentralen Managements. Also Beispiel, wir wissen, dass rund 70% der Telefone, die in Schülerhand sich befinden, nicht über ein Elternmanagement irgendwie gesteuert werden, weil sie um ein gutes Elternmanagement, also ein so klassische Familienfreigaben und was es da so gibt, etablieren zu können, benötigen sie im Prinzip relativ hochwertige Geräte in Eltern- und Kinderhand, im gleichen System und so weiter. Wir haben im Moment das Gefühl, dass mit allem, was wir da tun, wir immer die Gruppe erreichen, die sowieso schon relativ privilegiert mit diesen Geräten umgehen kann. Und die größte Sorge machen uns die, die relativ wenig privilegiert mit diesen Geräten umgehen kann, die wir dann auch noch zu einem Überfluss kaum erreichen. Und die dann auch noch eine besondere Anfälligkeit vielleicht haben, zum einen für die negativen Aspekte, die Sie beschrieben haben, zum anderen aber auch zum Beispiel für das Nichtdurchdringen möglicherweise algorithmisch bestimmten Radikalisierungstendenzen.
Ja, tatsächlich, Sie können ja nur zu Elternabenden einladen oder zu individuellen Gesprächen einladen. Also wenn die Eltern nicht kommen, weil sie nicht die Ressourcen haben oder nicht die Motivation haben oder nicht die sprachlichen Kompetenzen mitbringen oder was auch immer, es gibt da immer Gründe. Eltern wollen ja grundsätzlich immer das Beste für ihr Kind, aber es gibt manchmal Gründe, warum sie das nicht umsetzen können. Und dann braucht es individuellere Hilfen und kommt Schule an die Grenzen. Also Schule kann das nicht alles lösen. Das ist ganz klar.
Toller Aspekt, den sowohl Herr Schauck, Sie als auch Frau Brandhorst Sie angesprochen haben. Und da würde ich gerne rein mit drei Gedanken. Also als Sie die negativen Einflüsse in dieser ersten Infografik skizziert haben, habe ich mir wieder gedacht, woher kommen denn diese negativen Einflüsse, die Smartphones und oder soziale Medien auf Jugendliche haben? Weil es ihnen niemand beigebracht hat. Und warum hat es ihnen niemand beigebracht? Weil die Brückengeneration, das erste Smartphone, iPhone, kam 2007 auf den Markt. Es kam also einer Generation, die analog aufgewachsen ist, wo sich langsam Smartphones und soziale Medien etabliert haben, hat diese Generation selbst autodidaktisch quasi versucht, damit umzugehen. Aber keiner hat denen gesagt, so, da kommt jetzt was Neues, das Smartphone, das bedient ihr so, jetzt kommen die sozialen Medien, das bedient ihr so. So, wie soll diese Generation das den Kindern beibringen, wenn sie selbst nie gelernt hat? Und damit meine ich jetzt nicht pädagogische Medienpädagoginnen im Allgemeinen, sondern vor allem Eltern. Und dann kommt das zum Tragen, was Herr Schaub gesagt hat. Damit erreicht man oft nicht die Eltern, die man erreichen müsste. Ich bin Lehrer, ich habe diese Elternabende auch in den Schulen und ich weiß genau, wer bei den Elternabend kommt, diejenigen, die es schon wissen. Die es nicht wissen und bräuchten, die kommen nicht. Und deshalb glaube ich ja weiterhin so fest daran, dass Smartphones in die Schule rein müssen, nicht weil Smartphones irgendwie jetzt was Gutes sind, sondern Teil der Lebensrealität, den man nicht wegtun kann, weil die Eltern von den Eltern, wir bräuchten ja den Elternführerschein sozusagen, weil man ihnen abverlangen müsste, ihr müsst jetzt mit dem eurem Kind das trainieren oder müsst diese App draufladen, damit ihr es kontrollieren könnt. das funktioniert nicht. Also brauchen wir, und das ist sozusagen meine These, eine Social-Media-Sprechstunde an Schulen. Die kann von Schulsozialarbeiterinnen geleistet werden, die kann aber auch von Lehrkräften geleistet werden. Ich glaube aber, dass es nur dann funktioniert, wenn es kein Smartphone-Verbot, zumindest kein striktes gibt, weil die Hemmschwelle, über problematisches Verhalten im Kontext Smartphone oder Social Media mit Lehrkräften zu sprechen, umso höher ist, umso restriktiver der Umgang in der Schule geregelt ist. Das heißt, wenn er eher gut geregelt ist, dann hat ein Kind mehr Vertrauen, zu mir zu kommen, um über Probleme zu sprechen, als nicht. Weil wenn es nicht die Schule regeln soll, wer soll es dann regeln, wenn das Elternhaus sozusagen schon fast unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund nicht in der Lage ist, weil sie es selbst nie gelernt hat.
Wenn ich darauf ganz kurz reagieren
Ja,
darf.
bitte.
Also mir geht es da um zwei Punkte. Das eine ist, wenn wir als staatliche oder wenn die staatliche Institution Schule keine Empfehlungen oder Vorgaben macht, wann ein Smartphone genutzt werden sollte und wann vielleicht auch nicht, dann finde ich, wird Social Media und Messenger wird und auch Smartphone-Nutzung im frühen Kindesalter, also ich sage jetzt mal schon ab 6, 7, 8 Jahren, wird das aus meiner Sicht bagatellisiert. Weil ein Grund, warum Eltern ihre Kinder früh mit Smartphones ausstatten, ist der soziale Druck. Mein Kind kann nicht mehr mithalten, mein Kind kann nicht mehr mitkommunizieren, alle haben eine Nintendo Switch, alle haben ein Smartphone. Das ist was, was ich von meinem Sohn täglich quasi höre, der in die erste Klasse geht. Also der soziale Druck zu digitalen Geräten ist enorm und drängt Familien quasi schon, obwohl sie ein schlechtes Bauchgefühl haben, zu früh digitale Medien zuzulassen. Und wenn, das ist eine Hoffnung, die man wissenschaftlich evaluieren müsste, wenn Smartphones, wie es im Übrigen in ganz vielen Arbeitskontexten völlig normal ist, nicht zur privaten Nutzung während der Schulzeit zur Verfügung stehen. Ja, ein Daimler-Arbeiter lässt sein Smartphone auch in seinem Spind, das ist gar keine Frage. Dann wäre meine Hoffnung, dass wir den sozialen Druck reduzieren. Und ich hätte nicht die Befürchtung, dass in einer Social Media oder digitalen Mediennutzungssprechstunde, wo sicherlich Menschen arbeiten, die keine ablehnende Haltung gegenüber sozialen Netzwerken und anderen digitalen Medien haben, dass da trotzdem Schülerinnen und Schüler mit Problemen hingehen würden und wahrscheinlich eher zu den Leuten gehen als zu den Eltern, weil sie von den Eltern A, Restriktionen als einzige Maßnahme erwarten und B, tatsächlich, da gebe ich Ihnen recht, höchstwahrscheinlich keinen kompetenten Rat bekommen. Deswegen, ich glaube auch da, wir müssen an mehreren Baustellen arbeiten, weshalb wir zum Beispiel in unseren Elterntrainings auch keine 10 goldenen Regeln der Mediennutzung vorgeben. Wir sagen, Hand aufs Herz, wir in der Wissenschaft wissen auch nicht genau, wie läuft es richtig und wie läuft es falsch? Fakt ist, ihr als Familie müsst für euch einen Umgang damit lernen. Und das Allerwichtigste ist, lasst Medien nicht zum Dauerkonflikt werden. Seid im dauerhaften Gespräch miteinander über die Mediennutzung in der Familie und fokussiert euch nicht zu sehr auf Nutzungszeiten, sondern vielmehr auch auf Inhalte zum Beispiel.
Nur, also der Lorenz Springmann will auch was sagen, zu Recht, nur um das nochmal klarzustellen, weil Sie auch gesagt haben, ja, Smartphones hat man dann schon im Alter von 7, 8, 9 Jahren. Auch da ziehe ich eine klare Grenze. Also vor der weiterführenden Schule wäre das für mich auch, also möchte ich da auch nicht mitdiskutieren, da ist es für mich klar, in der Grundschule haben Smartphones und Social Media erstmal sowieso nichts zu suchen. In der weiterführenden Schule könnte man eine Annäherung diskutieren. Und abschließendes Statement, mit dem Vorschlag von Ihnen, Social Media Nutzung zu begrenzen, vor 14 könnte ich auch sehr gut leben. Aber nach 14 glaube ich, wenn man sich anschaut, dass eben Jugendliche wählen gehen dürfen mit 16, müsste man sich tatsächlich über so eine eingeschränkte Nutzung, wie Sie sie auch skizziert haben, unterhalten. Und da bin ich absolut d'accord, da kann ich gut mitgehen.
Danke. Ja, ich würde Herrn Springmann auch gerne reinholen. Vielleicht wollen Sie direkt reagieren. Mir ist schon vorher noch Ihre Frage hängen geblieben, Herr Springmann. Wollen wir uns überhaupt schützen lassen? Ich möchte Sie fragen, von wem würden Sie sich schützen lassen oder inwieweit? Was hat Sie überzeugt? Wo haben Sie Ihre Rückfragen?
Nee, ich finde die Frage ja total interessant, weil das ist so ein bisschen, ich merke es auch gerade in der Debatte, Ich bin ja gar kein Feind in der Wissenschaft und Frau Brandt hat das, glaube ich, ziemlich eindrücklich in 15 Minuten erklärt, wie die Zahlen und Fakten aussehen. Natürlich, ne, die Wissenschaft ist nicht die Wissenschaft, aber ich glaube, es geht schon hervor, dass generell diese Vorschläge schon zum Schutz der jungen Menschen da sind. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, und jetzt wird es ein bisschen unwissenschaftlicher, glaube ich, ist so ein bisschen den Punkt, den Herr Warnig aufgemacht hat. Und das finde ich tatsächlich einen gar nicht zu unterschätzenden Punkt. Ich komme oder bin in einem Bereich in Stuttgart zur Schule gegangen. Und da war tatsächlich so soziale Gerechtigkeit, der sozioökonomische Hintergrund von den Schülis, mit denen ich in der Klasse war, total groß. Und die waren tatsächlich davon abhängig, diesen digitalen Umgang in der Schule zu lernen, weil sie von zu Hause diese Unterstützung gar nicht gehabt hätten und auch sonst nicht gekriegt hätten. Das heißt, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt zwischen, Schule hat halt diesen Auftrag, Menschen und uns, junge Menschen, auf das Leben so vorzubereiten, dass wir am Ende des Tages als mündiger Bürger dastehen, dass wir aus der Schule kommen und wir finden uns im Erwachsenenleben zurecht. Und das hatte, glaube ich, Herr Warnig auch so ein bisschen in seinem Vortrag schon angesprochen. Auch erwachsene Leute laufen ja nicht einfach gefahrlos durchs Leben und sind nie wieder nicht mehr mediensüchtig, weil die sind jetzt 18. So, das ist ja kein Zack und dann geht's los. Und ich habe die digitale Kompetenz mit Löffeln in mir. Sondern auch die müssen sich ja bilden und fortwährig bilden lassen. Und da bin ich so ein bisschen, vielleicht auch gerne nochmal das in die komplette Runde geben. Ich sehe da halt so ein bisschen Bildungsauftrag und den sehe ich tatsächlich auch ein bisschen in dem Konflikt mit diesem pauschalen Verbot. Es gab aber hier einen Beitrag aus dem Chat, den ich vorhin gelesen habe, den fand ich total gut. Und zwar private Geräte nicht zu verwenden, die werden in der Freizeit eh verwendet, aber allgemeine Klassensätze vielleicht zu verwenden für Rechercheaufgaben, für vielleicht auch Berührungspunkte im Unterricht. Und diese Berührungspunkte mit ersten sozialen Medien, die können von mir aus ab einem gewissen Alter sein, welches das ist, da können wir uns gerne streiten. Aber das fand ich eigentlich einen Vorschlag, den ich auch gerne nochmal in die Runde werfen würde, weil ich glaube schon, dass wir diesen Bedarf haben, diesen Umgang damit zu lernen. Den Punkt, den ich vielleicht jetzt nicht zur Diskussion stellen wollte, aber den wollte ich nochmal hervorheben, weil er mich sehr beschäftigt hat und ich da auch gerne im Nachgang der Veranstaltung irgendwie auch nochmal, glaube ich, viel nachlesen muss, war von Frau Brandhorst, die so ein bisschen gesagt hatte, es ist sogar so, wenn es in der Tasche ist, dass es schon sehr ablenkt. Und ich hatte dann so ein bisschen nachgedacht und das war bei mir auch so. Und das war so ein Punkt, ironischerweise habe ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber ich hatte jetzt mal an mein eigenes Abitur gedacht. Da saß ich auch teilweise da, habe die Aufgabe 2 fertig geschrieben und mein Griff ging instinktiv zur Hosentasche. Und das war auch schon so ein Moment, wo ich da irgendwie nochmal drüber nachgedacht habe. Und das nehme ich auch gerne nochmal mit in die Schülerschaft und frage da mal nach. Da habe ich mich wiedererkannt und das ist natürlich nicht gut. Also da, ich glaube, das ist so eine Entdeckung an sich selber, wo man sich schon fragt, ah, okay, inwieweit ist dieser Verhaltensmechanismus jetzt wirklich gut gewesen und hätte man mich da schützen können? Genau. Soweit von mir.
Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Springmann.
Ja, klar.
Wo ich echt, also ich habe ja inzwischen, weil ich mich schon lange damit beschäftige, so eine klare Meinungstendenz entwickelt, bin ja aber echt nicht festgefahren. Was würden Sie denn davon halten, wenn man sagt, man würde empfehlen oder, keine Ahnung, gesetzlich festschreiben, dass Kinder kein internetfähiges Smartphone vor 14 Jahren, wenn man es ihnen nicht erlauben würde, und sie sollten bitte auf SMS und Telefonie zurückgreifen?
Boah, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben eine SMS geschrieben habe. Ich glaube, das ist bestimmt schon Jahre her, vielleicht damals mit 12 an Mama, noch mit dem ersten Handy oder so. Ich habe immer bei solchen Vorschlägen, die klingen ganz gut, aber ich habe so sehr das Gefühl, da wehrt sich richtig was in mir, weil es sich so, das fühlt sich an wie so ein Polylux als Vorschlag. Das so ein bisschen, einfach ein bisschen zu spät irgendwie. Aber ich will es auch eigentlich gar nicht so schlecht reden. Es kommt mir nur so vor wie, ich kenne keinen Menschen, der mir eine SMS schreiben würde, gar nicht. Und das wäre für mich so ein Umbruch in der Lebensrealität jedes Schülers oder jeder Schülerin, die ich kenne, dass mir ganz schwer fällt, irgendwie da eine passende Antwort drauf zu finden. Ne? Weil ich es mir ehrlicherweise auch kaum vorstellen kann, dass das die Realität ist, in der wir dann leben. Ne? Oder wie wir überhaupt dahin kommen, ehrlicherweise. Also ist das dann so ein Zack, das darf man jetzt nicht mehr und dann werde ich erwischt beim WhatsApp schreiben oder so. vielleicht als spaßige Rückfrage sozusagen, aber ne, ich glaube, dieser Übergang, den stelle ich mir total schwer vor und auch mit, ich glaube, das hatten Sie auch gesagt, mit total vielen Konflikten innerhalb der Schule. So, was darf man, wo ist die Grenze? Herr Schaub hatte das auch sehr eindrücklich angesprochen. So, dann gibt es halt auch einfach Konflikte im Klassenraum oder im Schulalltag. Deswegen total spannende Frage von Ihnen auch nochmal da. Ein großes Dankeschön. Ich glaube, Telefonie ist zum Beispiel ein sehr guter Punkt, auf den man öfter zurückkommen könnte, statt die Nachricht, die irgendwie ins Handy getippt wird, weil Telefonie auch nochmal so einen persönlichen Kontakt einfach nochmal herstellt. Man hört eine Stimme, man hört Emotionen, das hat man beim Schreiben weniger vielleicht, aber wie kommt man dahin, ne? Also.
Ja, also Telefonie wird ja vor allem, das ist ja total aufdringlich inzwischen. Also
Ja,
man würde
also.
ja eher vorher eine WhatsApp schreiben, kann ich dich kurz anrufen? Also
Ist ja,
als
ja, also.
Spoiler, es ist wirklich so. Aber
Ja, ist
tatsächlich,
immer.
ich versuche auch irgendwie an einer Lösung zu arbeiten, die nicht Verbote beinhaltet. Und ich versuche natürlich was haben wir als Plan B? Ja, weil auch WhatsApp geht mit diversen Problemen einher, vor allem in größeren Gruppen, wo ja einfach auch mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen auch schon ungute Erlebnisse gemacht hat. Sei es irgendwie Momo-Kettenbriefe, Ausschluss aus Klassengruppe von unbeliebten Außenseitern, bis hin zu KI-manipulierten, pornografischen Inhalten mit bestimmten Fotos. Also auch da könnte man wieder eine lange Liste aufzählen. Und WhatsApp ist halt auch einfach ein Problemfeld, aber die Frage ist ja wirklich, was ist Plan B? Und ich finde auch, ich möchte mir auch als Elternteil nicht immer vorwerfen lassen, dass ich Helikoptermama bin, wenn ich das Bedürfnis habe, mit meinem 6-, 7-, 8-jährigen Kind in Kontakt zu sein, weil es gibt heutzutage einfach keine Telefonzellen mehr. Ja? Und das ist einfach die moderne Art der Kommunikation, die ist gut und die soll es auch weitergeben, aber können wir die gestalten und gleichzeitig diese ganzen Risiken und Gefahren minimieren? Und da fällt mir irgendwie nur diese Oldschool-SMS ein. Also ich bin gespannt, wenn Sie das mal wieder in die Schülerschaft mitnehmen, was da für Reaktionen kommen.
Frau Dr. Brankhorst, als jemand, der ja sich maßgeblich mit dem Thema Rechtsetzung beschäftigt, bin ich immer, also ich arbeite mich hart ab an dieser Idee, man könnte ja etwas verbieten. Das geht damit los, dass wir in dieser Digitalwelt es extrem schwierig haben, eine Legaldefinition zu finden für etwas, was dort ein Phänomen ist. Also wo fängt ein Social Media an? Was ist genau eigentlich ein Messenger? Ist ein Messenger vielleicht auch ein Teilprodukt in einem anderen Produkt? Das ist alles sehr, sehr schwierig und ohne Definition kriegen Sie keine Rechtsetzung hin. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ich bin immer wieder erstaunt in diesen Runden. Wir bewegen uns da auch so ein bisschen in so einer Bubble, der Bubble der kritischen Nutzer irgendwie. Wenn es eine deutliche Mehrheit gäbe in der Bevölkerung, dafür, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal Ihr Beispiel, die SMS 2.0 eine Lösung wäre, dann hätten wir längst ein Produkt in der Landschaft, ich sage mal in Anführungsstrichen, den Familien- und Kindermessenger, der über Algorithmen verfügt, der bestimmte Dinge unterbindet, der bestimmte Sachen auch gar nicht erlaubt, der vielleicht nur ganz geschlossene Nutzergruppen eröffnet, all diese Dinge. Den gibt es aber interessanterweise nicht, weil jedes dieser Versuche, die irgendwo entstehen, immer wenn sie irgendwo eine Plattform erzeugen, die, ich sage einmal, genau diesen eher medienpädagogischen Bedürfnissen entspricht, dann ist sie innerhalb kürzester Zeit komplett unsexy, sie ist innerhalb kürzester Zeit nicht mehrheitsfähig und sie wird dann letztendlich totlaufen, weil niemand sich in einer, ich sage das jetzt etwas überspitzt, Schwarz-Weiß-Fernseher geprägten Plattformwelt bewegen möchte. Das ist ein echtes Problem. Also ich würde gerne nochmal zwei Aspekte in diese Runde hineinbringen. Der erste ist, wir brauchen sehr, sehr gute Definitionen, die auch den ganzen Randbereichen dann gerecht wird. Das Kind mit Diabetes, was sein Sensorchip trägt, der über das Smartphone mit der Mutter in irgendeiner Form in Verbindung steht, damit sie sehen kann, ob der Blutzucker abrauscht. Das ist eben kein Einzelfall. Das sind schon eine Reihe von Fällen. Und da gibt es ganz viele solche Applikationen. Also wir brauchen eine gute Legaldefinition. Was ist eigentlich das, was wir regulieren wollen? Und das Zweite, wieso gibt es am Markt, wenn es doch tatsächlich diese Erkenntnisse gibt und wir in nennenswerter Menge Menschen haben, die vor diesem Problem stehen, keine Produkte, die dieses Problem lösen? Ich behaupte aus meiner Bubble, meiner Elternwelt, dass es um mich herum eine Reihe von Eltern gäbe, die den Brandhorst Messenger, der eben weniger kann und SMS 2.0 ist, kaufen täten.
Ja, also zu Ihrer ersten Frage, wie soll das umgesetzt werden? Dafür braucht man natürlich dann diese im Zuge des australischen Modells auch schon so oft diskutierten Altersverifikation, die es ja auch ab Ende dieses Jahres gefordert von der EU in Deutschland geben muss. Die wäre also diese European Digital EU Identity Wallet oder so ähnlich.
Das Alter ist das eine, das andere ist, was soll hinter der Alterssperre hängen? YouTube, ZDF, Mediathek, was machen wir da?
Genau, das müsste man definieren, da gebe ich Ihnen recht, aber daran soll es bitte nicht scheitern an einer Definition. Das hat Australien auch geschafft, die haben es auch definiert. Das Problem bei Australien ist, dass sie so tun, als ob dieses Social-Media-Verbot jetzt die eierlegende Wollmilchsau ist und plötzlich alle Kinder nur noch auf dem Spielplatz sind und im Matsch buddeln. Das ist absoluter Quatsch, weil natürlich haben die jetzt keinen Instagram-Account mehr, aber sie können Instagram, wenn auch viel weniger attraktiv, trotzdem über den Browser nutzen. Genauso können sie YouTube über den Browser nutzen. Also das ist ziemlich löchrig und wird nicht die gewünschten Effekte bringen, die da postuliert werden. Aber zumindest, sie haben eine Definition, sie haben einen Plan der Altersverifikation, auch wenn die datenschutzrechtlich für uns in der EU nicht kein Vorbild sein sollte. Aber trotzdem, es ist möglich und das sind Herausforderungen und keine Probleme. Ich finde, die müssen wir lösen, die müssen wir angehen. Und zum anderen, warum gibt es nicht schon so ein Produkt? Ich denke, das liegt daran, weil WhatsApp, nehmen wir es mal als Beispiel, sehr, sehr user-friendly ist. Ja, die sind von der ganzen Aufmachung, es ist einfach, es macht Spaß, WhatsApp zu nutzen. Und jetzt kommt auch noch, ist auch noch das mit dem Status und es mit immer größer werdenden Gruppen etc. Also inzwischen ist WhatsApp, also die Grenze zwischen Messenger und Social Media verfließt bei WhatsApp nochmal speziell, weil die Gruppen inzwischen so groß sind, dass man eigentlich sie wie einem Influencer gleichsetzen müsste. Und solange WhatsApp durch so viele positive Aspekte eine so große Masse an Menschen hineinlockt, hat keine andere kinderfreundliche App eine Chance. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Kombination, eine Restriktion für, ich sage jetzt mal, WhatsApp-Gruppen, für die Möglichkeit, Bilder und Videomaterial zu verschicken, auch was Nutzungszeiten angeht. Ja, Kinder kriegen teilweise 250 Nachrichten pro Tag. Ein Drittel davon während der Schulzeit. Das ist auch was, wo wir angehen müssen. Und da kann eine Limitation ein Teil der Lösung sein.
Verbote sorgen ja oft dafür, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen Umgehungsstrategien angewandt werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass das gerade in Australien passiert. Das heißt, die bauen sich VPN-Tunnel, die nehmen die ID von ihren Eltern, scannen die ab, damit sie Zugang erhalten und so weiter und so fort. Das heißt, das, was verboten ist, ist immer ein Stück weit ja auch sexy und Kinder und Jugendliche sind gut darin. Allein wenn ich dran denke, dass Smartphone-Verbote an Schulen zu einer Steigerung von Zweit-Smartphones führen. Eins kann ich bei der Schule abgeben, eins behalte ich in der Hosentasche. Das ist typisch für Kinder und Jugendliche. Das möchte ich auch gar nicht sozusagen werten, aber es ist erstmal eine Tatsache und zeigt für mich wieder, dass Verbote dafür sorgen, dass Dinge in die Illegalität getrieben werden und wir dann überhaupt keine Kontrolle mehr drüber haben. Das Zweite ist, ich glaube, wenn man auf EU-Ebene eine Regulierung der Plattformbetreiber auf dem Markt erzeugen könnte durch genug Druck, dass beispielsweise bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Selbst wenn wir sagen würden, TikTok, Instagram, Snapchat, alles nur noch ab 14. Ich bin mir fast felsenfest davon überzeugt, dass sie innerhalb von einem Monat ähnlich wie YouTube, YouTube Kids haben werden, TikTok Kids haben werden, Instagram Kids haben werden, Snapchat Kids haben werden, weil die Global Players auf dem Tech-Markt genau wissen, welche Zielgruppe sie da gerade verlieren und wie sie wieder reinholen. Selbst wenn dann altersgeschützte Inhalte da sind, die Plattformbetreiber binden die Kinder und Jugendlichen weiterhin an ihre Plattformen, um nach zwischen 10 und 14 wegzukommen von YouTube Kids hin zum normalen YouTube, von Insta Kids hin zum normalen Insta. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, den Plattformbetreibern neue Nischen geben zu lassen, die sie halt suchen, um ihre Zielgruppen weiterhin zu versorgen, weil es natürlich auch eine Frage von Geld und Kapital ist.
Aber die Alternative ist, da sollen die Kinder dann einfach das normale YouTube nutzen, uns normale Instagram und uns normale
Nein,
TikTok.
nein. Also
Aber
wie gesagt.
was ist die Alternative denn zu einem Verbot? Mir fällt auch nichts ein. Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich würde es
Ja,
als
ja.
Jugendlicher genauso machen und meine Schleichwege finden. Wobei ich nicht glaube, dass das alle machen. Ja, ich glaube tatsächlich,
Na.
ich glaube, die Mehrheit würde dann wahrscheinlich auf Social Media verzichten.
Und
Aber was ist die Alternative?
ja, und trotzdem, also ich gebe Ihnen recht, und das ist eine Debatte, und ich will gar nicht sagen, dass die eine Seite richtig liegt oder die andere, aber wir sehen ja, wie wir diskutieren, dass es schon schwierig ist, da eine gute Lösung zu finden. Ich wollte nur aufmachen, welche Probleme ich sehe und auch mit denen ich konfrontiert bin. Aber abschließend, weil ich auch schon auf die Zeit schaue, ich möchte noch einen letzten Satz sagen, der mir wichtig wäre. Englisch würde man sagen, the kids are all right. Ich war neulich in der Hohlstunde letzten Jahre am Ende des letzten Schuljahres, und dann haben die Kinder gefragt, ja, was machen wir? Und die haben gesagt, ja komm, lass uns doch rausgehen. Eine ganze Schulklasse, 8. Klasse, noch keine strikte Handyregelung. Und ich habe gefragt, ja, was wollt ihr machen? Und die haben gesagt, ja, wir wollen rausgehen. Und ich war felsenfest davon überzeugt, jeder holt jetzt sein Smartphone raus und sitzt auf der Tischtennisplatte und scrollt sich blöd. Was haben die gemacht? Die ganze Klasse. Es gab keine Handyregelung, und sie wussten, ich bin da eher locker im Umgang. Die ganze Klasse ist auf den Sportplatz gegangen mit einem Fußball. Die haben Fußball gespielt. Alle Jungs haben Fußball gespielt. Und die Mädchen standen um diesen Fußballplatz und haben zugeschaut. Ich habe nicht eine Sekunde ein Handy gesehen. Ich glaube, wir dürfen die Kinder auch nicht sozusagen den Kindern und Jugendlichen sagen, hey Leute, Smartphones killen euch alle und wir brauchen jetzt das Verbot, sondern viele Kinder wollen sich bewegen, wollen spielen, wollen sprechen, wollen die sozialen Kontakte haben. Also daher glaube ich, wir selbst, wir alle, ich bin auch Vater, müssen so ein bisschen wegkommen von auch Schwarzmalerei, auch wenn ich die Studienlage, die Sie skizziert haben, sehe, aber ein bisschen optimistisch zu bleiben.
Also ein lebendiges Gespräch. Ich sehe, dass der Herr Springmann auf jeden Fall noch was sagen möchte, und das soll auch das letzte Wort in dieser Runde haben. Herr Springmann, Sie haben das letzte Wort in dieser Runde.
Haha, die Jugend, die siegt jetzt hier. Nee, ich fand den Punkt von Herrn Warnig total gut, und ich glaube, das ist auch der ganz konkrete Vorschlag, den ich vielleicht nochmal Frau Brandhorst, Sie hatten danach gefragt, machen kann. Vertrauen Sie uns. Ich glaube tatsächlich, viele junge Menschen werden ganz viel mehr für Verbote sein, wie sie das vielleicht gerade glauben. Und die werden sich auch an diese Verbote halten und die viel weniger umgehen, wenn es von ihnen kommt. Das ist dann vielleicht nicht 14 Jahre, sondern vielleicht auch 12 Jahre, aber ich glaube, das ist erstmal ein guter Schritt, und ich glaube, ich kann es nur noch mal sagen, bei der SMV, die ich war, die haben dann halt gesagt, hey, wir machen das, gar keinen Stress, aber wir brauchen dafür auch was anderes. Das ist dann eben das attraktive Angebot auf dem Pausenhof, das sind die anderen Möglichkeiten, das sind die Schulgebäude, die nicht marode sind, und ich glaube, genau darum geht's. Wir junge Menschen, wir wissen ja, dass da ein Problem ist, wir sind ja nicht blöd. Ich glaube, man kann uns auch entscheiden lassen, das ist dann vielleicht nicht das, was vielleicht das beste Jahr dafür wäre, vielleicht ist es dann eins weniger oder zwei mehr, keine Ahnung. Am Ende des Tages wird es dann aber, glaube ich, mehrheitlich auch getragen. Dafür gibt es auch eine Schulkonferenz, wo die Lehrkräfte mit dabei sein können, auch ihren Impuls geben, und ganz wichtig, ich habe es im Chat gesehen, auch die Leute, die Kinder am Ende des Tages erziehen, die Eltern müssen da natürlich auch mit dabei sein, weil auch da eine Solidarität herrschen muss. Die müssen auch verstehen, was will mein Kind, was macht mein Kind, warum. Wie sehen das die Lehrkräfte? Wie passiert Schule? Eltern haben ja ein ganz grundlegendes Interesse, dass es uns Kindern gut geht. Und ich glaube, dadurch, dass wir diese Trinität vielleicht auch in der Schulkonferenz haben, wäre da doch ein super Punkt, wo wir einfach miteinander reden können. Was wollen wir? Dann muss man aber auch die Pille schlucken, wenn die Schülerschaft sagt, hey, nee, ich glaube, für uns geht es gerade nicht, ein Handyverbot zu tragen, weil das ist für uns so ein wichtiger Teil. Ich bin mir aber sehr, sehr, sehr sicher, in ganz vielen Bereichen, wenn wir uns das auch anschauen, was an den Schulen passiert. Man muss uns ernst nehmen, man muss mit uns ins Gespräch kommen, und wenn man uns diese Gefahren sagt und wir das Gefühl haben, wir werden mitgenommen von den Lehrkräften, von der Schule, aber auch von zu Hause, ich glaube, dann gehen wir diesen Weg auch gemeinsam, und dann gehen wir den auch mit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der positive Ausblick zum Schlussappell und zu den Fragen, den ich geben kann, weil das auch einfach für mich ein Best-Practice-Beispiel aus der Praxis ist, was schon oft funktioniert hat und ich glaube auch weiterhin funktionieren kann.
Daumen hoch von Frau Dr. Brandhorst, das ist auch ein Ritterschlag. Vielen Dank. Wir haben ja die Veranstaltung im Vorfeld der Landtagswahl auch bewusst platziert in unserer Veranstaltungsreihe Perspektiven zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026. Und ich habe die größeren demokratischen Parteien gefragt, wie sie zu unseren beiden Fragen stehen und habe das jetzt in diese Matrix gebracht. Handyverbot an Schulen wird von Bündnis 90 Die Grünen abgelehnt, von der CDU befürwortet, von der SPD für die Klassen 1 bis 6 befürwortet, von der FDP befürwortet, wie im neuen Schulgesetz vorgesehen. Also es ist natürlich nur ein bedingtes Ja der FDP, wie ich es verstehe. Die Linken sind gegen ein Handyverbot. Zur Frage Social Media Altersgrenze setzt sich Bündnis 90 Die Grünen ein für ein Mindestalter für die unbegleitete Social Media Nutzung. Sie haben in der Antwort an mich aber kein Mindestalter genannt. Ich habe auch von Cem Özdemir gehört, dass er sich dafür einsetzt. Die CDU ist dagegen. Die SPD sagt, es ist noch in Beratung. Sie sind noch nicht entschieden. Die FDP und die Linken sind auch dagegen. Möchte ich einfach nur so als Impuls noch in die Runde geben. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle@ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.